Ich wollte ein Stück weit rausfinden, wie viel Spielraum hat eigentlich so ein Minister und wo muss er auf äußere Zwänge reagieren, wo ist er durch seine eigene Partei vielleicht geleitet, wo setzt der Koalitionspartner Grenzen. Und das habe ich versucht rauszufinden, wo diese Spielräume sind.
Die Ampelkoalition. Drei Parteien, drei Weltbilder, ein gemeinsames Regierungsprojekt. Fast jedes große Vorhaben wurde zum politischen Härtetest, vom Heizungsgesetz bis zur Schuldenbremse. Die Ampel war in der öffentlichen Wahrnehmung eine Streitkoalition. Jetzt, wo längst eine neue Regierung im Amt ist, lohnt sich ein Blick zurück, ein Blick hinter den Streit und die Schlagzeilen. Wir fragen uns heute im Böll-Podcast, wie wurde im Maschinenraum der Ampel eigentlich gearbeitet? Ich bin Emily Thumi, herzlich willkommen. Diesen Podcast hat meine Kollegin Anna Bilger recherchiert. Hallo Anna.
Hallo Emily.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Im Böll-Podcast geht es heute ums Regieren und die wichtige Frage, wie das eigentlich gut funktioniert. Damit hat sich der Politikwissenschaftler Arne Jungjohann beschäftigt und sich mit Blick auf die Grünen in der Ampelkoalition gefragt, wie fallen Entscheidungen, wie entsteht Vertrauen und wie zerbricht es? Und wie haben die Grünen innerhalb dieser Dynamik der drei Regierungsparteien eigentlich gearbeitet?
Ja, und das Spannende ist, Arne Jungjohann hat für seine Studie mit dem doch etwas sperrigen Titel Strukturen des Fortschritts, die grüne Regierungspraxis in der Ampelkoalition, mit 32 Personen gesprochen. Das waren Menschen aus dem Team von Bündnis 90 Die Grünen, aus der Regierung, aus der Partei und Fraktion. Also mit Abgeordneten, mit Staatssekretärinnen, Referenten und auch Leuten aus den Verhandlungsteams. Und Arne Jungjohann sagt, diese Verfahren, also wie gesprochen wird, wie Entscheidungen fallen, das prägt am Ende die Ergebnisse.
Strukturen sind in der Politik zum Beispiel Regeln, wie man sich trifft und wie man Entscheidungen trifft. Also, wenn eine Gruppe zusammenkommt, wie lange dürfen Teilnehmer reden? Wer darf zuerst reden? Wer hat das letzte Wort? Wie sind die Regeln für Abstimmung? Ja, das sind alles Verfahrensfragen. Das hört sich alles sehr technisch an. Aber wenn man diese Verfahren oder Strukturen bestimmt, kann man sehr viel auch der Ergebnisse bestimmen. Und deshalb sind die Fragen wichtig.
Politik ist also auch Handwerk. Und dieses Handwerk funktioniert nur, wenn Abläufe und Rollen klar sind, sagt Arne Jungjohann.
Ja, das ist interessant. Wie ist denn Arne Jungjohann an all diese GesprächspartnerInnen überhaupt gekommen?
Das habe ich ihn auch gefragt und das ist ja für die Transparenz auch wichtig, finde ich. Arne Jungjohann ist Mitglied der Grünen und er hat für grüne Bundestagsabgeordnete gearbeitet und auch schon für die Heinrich-Böll-Stiftung. Der hat also gute Kontakte in die Partei.
Die Studie von Arne Jungjohann ist am 11. Juni 2025 bei einer Veranstaltung der Böll-Stiftung vorgestellt worden. Dort war auch Ricarda Lang eingeladen.
Ricarda Lang war ja die Vorsitzende der Grünen in der Ampelzeit und ich fand interessant, warum sie diese Studie wichtig findet und auch wie offen sie gesprochen hat.
Ich möchte mich zunächst einmal auch bedanken für die Studie, weil ich glaube, es gibt eine große Verlockung nach dem Ende der Ampel und das ist, weil Christian Lindner ja fast cartoonmäßig wie so ein Disney-Bösewicht aufgetreten ist rund um das Ende, dass man sehr leicht sagen kann, der Christian war's. Der ist schuld daran, dass dieses Regierungsprojekt gescheitert ist und sich dann nicht mehr damit auseinandersetzen muss, was hat eigentlich funktioniert, was hat aber auch nicht funktioniert, auch über die eigene Rolle. Und das wäre ja aber eine vertane Lernmöglichkeit, gerade auch mit Blick auf zukünftige Regierungsmöglichkeiten, wäre es ziemlich blöd von uns, das jetzt einfach ad acta zu legen, sich damit nicht mehr zu beschäftigen, sondern macht sehr viel Sinn zu überlegen, woraus wir da lernen können.
Was hat denn diese Regierung anders gemacht? Eine Dreierkoalition aus FDP, SPD und Grünen war ja ein neues Modell für Deutschland, das es bisher nur in Rheinland-Pfalz gab und auch immer noch gibt. So eine Dreierstruktur braucht natürlich mehr Abstimmungen als eine Koalition aus nur zwei Partnern. Welche waren denn die wichtigen Abstimmungsrunden in der Ampelregierung?
Die Ampel hatte mehrere formelle und informelle Runden genutzt, um Konflikte zu bearbeiten. Also da gab es erstmal ganz klassisch den Koalitionsausschuss, die zentrale Runde, um Streitfragen zu lösen. Kennen wir auch schon aus anderen Koalitionsregierungen. Neu war aber zum Beispiel die Dreierrunde. Also da haben dann Kanzler Olaf Scholz, sein Stellvertreter Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner zusammengesessen. Das war so die inoffizielle Machtachse, die auch im Lauf der Regierung immer wichtiger wurde. Und dann gab es noch das sogenannte Vorkabinett. Da haben sich dann die Minister und Ministerinnen ohne ihre Mitarbeitenden zum vertraulichen politischen Austausch getroffen. Das hatte Olaf Scholz aus seiner Zeit als Bürgermeister in Hamburg mitgebracht.
Und wie haben die Grünen das intern gemacht? Also wie haben die sich abgestimmt, um Regierung, Partei und Fraktion zusammenzuhalten?
Arne Jungjohann hat das dokumentiert, also der hat dokumentiert, wie das konkret aussah, von der täglichen Morgenlage bis zur informellen Sechserrunde.
Das war die wichtigste Runde der Grünen. Da saßen also Robert Habeck und Annalena Baerbock für die Regierung drin, für die Regierungsgrünen. Die zwei Bundesvorsitzenden waren dabei und die zwei Fraktionsvorsitzenden. Und diese Sechserrunde, die steht ja nicht im Statut der Partei, die gibt's formal nicht, aber informell gab es die natürlich. Die war sehr wichtig, um quasi diese drei Arenen, Partei, Regierungsgrüne und Fraktion zu verzahnen, zu verbinden. Was für mich sehr interessant war, war, dass mir diese Runde sehr unterschiedlich geschildert wurde, wie gut die zusammengearbeitet haben, wie wichtig die war oder wo es auch Defizite gab. Also eine Sache, die zum Beispiel gelernt werden musste, ist, dass wenn Entscheidungen in solchen informellen Runden getroffen werden, dass die auch nach außen getragen werden, dass also andere davon erfahren, was habt ihr eigentlich entschieden und warum handelt ihr jetzt plötzlich so, wie ihr handelt. Das nennt man Debriefing, ja, also das Debriefing von Entscheidungen in solchen informellen Runden. Das mussten die erst lernen. Im Laufe der Legislaturperiode ist das dann besser geworden.
Nach außen dominierte ja oft der Koalitionsausschuss. Aber war der überhaupt der Ort, um Kompromisse auch zu schmieden?
Ricarda Lang war da bei der Veranstaltung sehr deutlich. Dieser Rahmen war häufig zu groß, zu öffentlich und damit kein Vertrauensraum, sagt sie.
Ich glaube, es haben ganz, ganz stark Orte des Vertrauens gefehlt, wo man über reale Bedürfnisse und Interessen der Parteien reden konnte. Der Koalitionsausschuss war wahnsinnig groß, das wurde jetzt schon mehrmals gesagt. Und es hat dazu geführt, dass er gerade ab dem Moment, wo insgesamt mehr an die Öffentlichkeit gegeben wurde, also wo die Vertraulichkeit nicht mehr gewahrt wurde, eigentlich wie so eine öffentlicher Auftritt funktioniert hat. Also wir haben uns die gleichen Sachen, die wir uns am Abend davor bei Illner gesagt haben, haben wir uns dann irgendwie nochmal im Koalitionsausschuss gesagt.
Das fasst den Kern ja ganz gut zusammen. Ohne Vertrauensräume kippt Verhandeln schnell in Inszenierung. Und es gab ja viele große Krisen, wo Vertrauen wichtig gewesen wäre. Heizungsgesetz, Schuldenbremse, Kindergrundsicherung.
Ja, Ricarda Lang blickt da selbstkritisch auf das Klima in der Koalition und auch auf die Frage, wie sichtbar und angriffslustig die Grünen sein konnten, ohne das Gesamtbild zu zerstören.
Ich habe da auch sehr, sehr viel drüber nachgedacht, schon nach meinem Rücktritt auf meine Zeit als Parteivorsitzende, dann insgesamt auch für die Regierungszeit. Und ich glaube, das war so, dass wir eine sehr stark, wie Sie gesagt haben, selbst auferlegte Zurückhaltung hatten, ne? Und das hatte zumindest bei mir zwei Gründe. Das eine war, dass ich eigentlich im Jahr 2022 noch durchaus sehr angriffslustig war in meiner Rolle. Ich erinnere mich an Interviews, die ich zu Volker Wissing gegeben habe und dem Klimaschutzgesetz und irgendwelchen Bauklötzen und Kleinkinder vergleichen und sowas, die ich im Nachhinein sogar relativ hart finde. Aber durchaus sowohl eigene Themen gesetzt, damals mit der Übergewinnsteuer, das heißt auch ein bisschen Druck gemacht innerhalb der Regierung, den anderen Koalitionspartner angegriffen, auch mal herausgefordert, bei einem Kompromiss auch mal gesagt, na, das ist jetzt gut, aber das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen Schnurz oder so. Und dann kam diese Zeit, die so streitdominiert war, dass ich das Gefühl hatte, an jeder Stelle, wo man das macht, trägt man zu so einem Gesamteindruck dieser Regierung bei, den die Leute hassen.
Ricarda Lang, die ehemalige Vorsitzende der Grünen, beschreibt hier das Dilemma ihrer Partei in dieser Zeit. Also so zwischen Klartextreden und der öffentlichen Wahrnehmung der Partei.
Also es war ja auch nicht nur jetzt, dass Streit von den Journalisten aufgeschrieben wurde oder sowas, sondern es war durchaus auch, wenn ich im Wahlkreis unterwegs war, die Leute fanden das unerträglich. Die haben die ganze Zeit gesagt, was ist denn los mit euch? Habt ihr sie noch alle? Warum kriegt ihr es nicht hin? Und das ist durchaus was, was ich auch im Nachhinein nicht ganz aufgelöst bekomme. Also was da die richtige Herangehensweise gewesen wäre. Ich würde durchaus sagen, wir hätten uns an manchen Stellen stärker wehren müssen. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich eine Rollenverteilung besser gewesen, also das bei ein paar klaren Leuten zu verordnen, ausgewählt das zu machen, aber an bestimmten Stellen.
Das ist spannend, ne? Der Versuch, Streit zu reduzieren und gleichzeitig ja auch die Gefahr, die eigene Linie zu verlieren.
Und das spielt ja mit rein in diese Frage, wie gehen die Koalitionspartner miteinander um? Wie können die einerseits vertrauensvoll zusammenarbeiten und trotzdem ihr Profil nicht verlieren? Und das war laut Arne Jungjohann für die Grünen auch wirklich eine Gratwanderung.
Und was ist die Erkenntnis, die Arne Jungjohann aus seinen Gesprächen letztlich gewonnen hat?
Er sagt, selbst die besten Strukturen nutzen nichts, wenn die politische Kultur nicht stimmt. Also wenn das Grundverständnis fehlt, dass zum Beispiel Kooperation mehr ist als das Abarbeiten von Tagesordnungen.
Die Ampel ist nicht deshalb zerbrochen, weil die kein gutes Management hatten, sondern die ist zerbrochen, weil der politische Wille fehlte, das wirklich voranzutreiben und zusammenzubleiben. Ja, und dafür, das hat die Ampel gezeigt und das wird auch bei jeder neuen Regierung so sein, wenn es kein Vertrauen gibt und nicht die Bereitschaft, Zusammenarbeit und auch dem anderen was zuzugestehen. Dann wird es keine stabilen Regierungen geben. Dann ist quasi die Instabilität der neue Normalzustand.
Das ist eine total klare Ansage. Regeln, Ausschüsse, Runden, all das sind Werkzeuge. Aber ohne eine gemeinsame Idee davon, warum man zusammenarbeitet, bleibt ja jede Regierung ein Provisorium.
Vielleicht liegt darin auch der wichtigste Lerneffekt dieser Ampelzeit, nämlich dass Regieren heute weniger von Mehrheiten abhängt, als von der Fähigkeit, einander zuzuhören, selbst wenn man nicht einverstanden ist.
Und vielleicht ist das auch die ehrliche Realität des Regierens im 21. Jahrhundert. Mehr Parteien, mehr Krisen, mehr Abstimmung und damit auch weniger Planbarkeit.
Ja, Arne Jungjohann sagt dazu, die Ampel war eine Art Labor, also ein Versuch, wie Politik in einer immer fragmentierteren Gesellschaft funktionieren kann und eben auch, wo sie scheitert. Seine Bilanz ist, ohne politische Kultur bleibt Fortschritt ein Stückwerk und für ihn bleibt ein Bild hängen.
Also wenn ich mir die Ampel als Kaffeemühle vorstelle, würde ich sagen, oben hat zwar der Hebel, man konnte den ordentlich drehen und es knirschen lassen, aber das Getriebe, da waren ein paar Schrauben locker und deshalb bröselte der Kaffee nicht so fein raus, wie man das eigentlich haben möchte.
Ich finde, das trifft's ziemlich gut. Die Ampel als Maschine, die ständig läuft, in der viel Energie steckt, aber deren Mahlwerk eben nicht immer gleichmäßig arbeitet. Danke, Anna, für den Einblick in die Studie Strukturen des Fortschritts, die grüne Regierungspraxis in der Ampelkoalition. Wir haben euch das PDF der fachlich sehr spannenden Studie in den Shownotes verlinkt und auch den Link zur Aufzeichnung der Veranstaltung, bei der die Studie im Juni 2025 vorgestellt und mit Expertinnen und mit dem Publikum auch diskutiert wurde. Ihr findet diese und alle weiteren Podcast-Reihen der Heinrich-Böll-Stiftung wie immer in der Podcast-App eurer Wahl. Kritik, Lob, Fragen gerne an podcast@böll.de. Nächste Woche an dieser Stelle schaut mein Kollege Łukasz Tomaszewski zurück auf den Sommer der Migration vor 10 Jahren und was wir seitdem gelernt haben. Ich bin Emily Thumi und sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.